Heute spreche ich mit einer Frau, die weiß, was passiert, wenn Unternehmen die Kontrolle über ihre Finanzen verlieren. Irina Schaffier. Irina ist Rechtsanwältin, Wirtschaftsjuristin und Expertin für das Thema Forderungsmanagement. Irina erzählt uns, wann wir mahnen, wie wir am besten mahnen, wann wir auch wirklich Experten einschalten, um Forderungen einzutreiben, was wir machen sollen, wenn wir unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und sie plaudert auch ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählt auch über positive Erfahrungen, die sie in diesem Zusammenhang gemacht hat. Ich freue mich darauf, auf diesen Podcast mit Irina. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, liebe Regina. Danke, dass ich in deinem Podcast ein bisschen was über meinen beruflichen Alltag teilen kann. Und genau, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ist ja auch ein sehr kritisches Thema, wo viele Leute gar nicht so gerne drüber sprechen. Und es ist ja auch peinlich, wenn ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, ne? Und oft habe ich da selbst gar nicht so viel mit zu tun, sondern es kann auch sein, dass es mit Forderungsausfällen meiner Lieferanten zusammenhängt. Aber da kommen wir gleich drauf. Liebe Irina, sag doch noch ein paar Worte zu dir und ja, erzähl uns das, was unsere Hörer und Zuschauer von dir wissen sollten.
Ja, gerne. Also ich bin Irina Schaffier, ich bin Rechtsanwältin in Berlin ansässig, bin aber digital und bundesweit tätig, außergerichtlich und auch gerichtlich. Und ich unterstütze meine Mandanten dabei, offene Forderungen durchzusetzen. Also meistens im B2B-Bereich. Meine Mandanten sind Unternehmer, die Rechnungen geschrieben haben oder Selbstständige, die ganz lange teilweise gearbeitet haben und sich endlich darauf freuen, diese Leistung abzurechnen. Und dann wird diese Leistung eben nicht vergütet. Und dann werde ich tätig.
Und hast du im Moment das Gefühl, dass es zunimmt, dass es abnimmt? Wie ist so
Ja,
dein Eindruck?
es nimmt auf jeden Fall zu. Die Zahlungsmoral, ich meine, man liest es ja überall, die ist nicht mehr so gut wie früher. Und es gibt ja einmal die Komponente Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, ein Unternehmen oder ein Selbstständiger, vielleicht auch ein Privater, ne, ein Verbraucher kann nicht bezahlen, hat also nicht die notwendige Liquidität. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es natürlich die Zahlungsunwilligkeit. Die kann auch mal vorliegen. Und zwar dann, wenn jemand beispielsweise unzufrieden ist mit der Leistung, ein Produkt erhalten hat, mit dem er unzufrieden hat, vielleicht auch den Wert einer Leistung nicht erkennt und dementsprechend entweder die Rechnung gar nicht bezahlt oder nur einen Teil davon bezahlen möchte. Und diese beiden Komponenten gibt es eben. Und wenn man sich die Zahlungsunfähigkeit anguckt, also die Insolvenzzahlen, ich habe erst letzte Woche eine Erhebung gesehen aus März diesen Jahres. Die Zahlen an Unternehmensinsolvenzen, die sind im Vergleich zum Vorjahr, also im Vergleich zum März 24, um 12% gestiegen.
Wow.
Und dann gab es noch einen Vergleich aus dem Mittelwert 2016 bis 19, der Mittelwert daraus, und dann März 25. Und da war ein Anstieg von 46% zu verzeichnen. Und das deckt sich eben auch mit meiner Praxis.
Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Ja, also es ist ja tatsächlich alles teurer geworden. Das sehen wir ja alle, wenn wir einkaufen gehen. Und dementsprechend haben die Leute einfach zum Teil nicht die notwendige Liquidität, um Dinge zu bezahlen, um Leistungen zu bezahlen, um Produkte zu bezahlen. Und wenn man von Zahlungsmoral spricht, also diese sittlichen, die sittlichen Komponenten, ne? Die sprechen ja teilweise nicht drüber, ne? Also es ist selten so, dass jemand anruft und sagt, ja, lieber Handwerker, vielen Dank, mein Wasser läuft wieder, es ist alles super, ich bin super zufrieden, aber ich kann dich nicht bezahlen, sondern die Leute melden sich dann einfach nicht. Und dann kommt die erste Mahnung, die zweite Mahnung, der Handwerker ärgert sich, schaltet einen Anwalt ein, dadurch kommen natürlich auch Anwaltskosten, vielleicht auch Gerichtskosten noch dazu. Und es wird halt immer schlimmer und teilweise ist die Verschuldung bei den Menschen oder bei den Unternehmen so groß, dass eben auch die Insolvenz angemeldet werden muss. Und ich habe ja 4 Jahre lang als Prozessanwältin für Insolvenzverwalter gearbeitet, also habe die Abteilung für Forderungsmanagement da geleitet. Und ich sehe es aber jetzt in meiner Kanzlei, es wird immer schlimmer tatsächlich. Also dieses Gebiet, ja.
Aber wenn ich jetzt schon mal die Expertin vor mir habe, wann fängt man eigentlich fairerweise an zu mahnen? Also ich habe zum Beispiel die Woche eine Mahnung von meinem Steuerberater gekriegt. Die Rechnung war ab von Anfang Mai und da habe ich um mit 10 € Mahngebühr und da habe ich gedacht, wow. Also da habe ich mich schon drüber geärgert und habe gedacht, also man sollte doch mindestens 3 Wochen Zeit geben. Was ist da so üblich? Empfiehlst du jetzt auch wirklich sehr schnell zu mahnen oder sollte man dem Kunden doch eine gewisse Schonfrist einräumen?
Ja, also es gibt einmal die rechtliche Komponente, die ist ganz
Die ist
klar, und es gibt
da,
einmal
ja.
die menschliche Komponente, ne? Und dann ist es natürlich so, wenn ich als Unternehmerin eine Rechnung ausstelle und da steht zahlbar innerhalb von 10 Tagen oder zahlbar bis zum 30.03. oder so, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die eben innerhalb dieser Frist bezahlt wird. Und wenn ich jetzt kein Datum in der Rechnung habe, dann steht im Gesetz, dass ein Unternehmer, also im B2B-Bereich, schon 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug gerät, also praktisch am 31. Tag. Und bei Verbrauchern muss man aber mahnen oder man muss eben eine Frist setzen. Und dann sind das diese rechtlichen Aspekte, die einzuhalten sind. Aber natürlich gibt es auch sowas wie Urlaub, da ist mal jemand im Urlaub, hat die Rechnungen nicht bekommen oder die Banklaufzeiten, ne, die sind ja auch immer zu beachten, bis zu 3 Tagen im Durchschnitt. Und natürlich kann eine Rechnung auch mal untergehen, die Mitarbeiterin aus der Buchhaltung ist krank, das alles passiert. Deswegen empfehle ich auch meinen Mandanten nicht sofort mit einem Inkassobüro oder Anwalt zu drohen und einfach mal anzurufen und zu fragen, haben Sie meine Rechnung erhalten? Woran liegt es denn, dass ich bislang noch keine Zahlung erhalten habe? Oder vielleicht eine nette Zahlungsaufforderung per E-Mail oder schriftlich zuzusenden, die Rechnung nochmal in Kopie beizulegen. Also das alles kann man schon noch alleine tun. Aber wenn man merkt, nach der ersten oder zweiten Zahlungsaufforderung oder Mahnung kommt keine Zahlung und eben auch keine Reaktion, dann würde ich relativ schnell handeln, weil solange das Unternehmen noch zahlen kann oder die Person noch zahlen kann, sollte man doch einer der ersten sein, der bezahlt wird.
Ja, ich denke mal, bei den meisten liegt es daran, dass die einfach ihre Liquidität noch weiter sichern wollen und die Zeiten einfach nach hinten rausschieben. Ich merke zum Beispiel, je größer die Unternehmen sind, desto länger ist die Zahlungsfrist. Ich habe ja zum Beispiel eine Zahlungsfrist von direkt nach Rechnungserstellung. Und es sind ganz, ganz wenige Unternehmen, die dann wirklich, ich sag mal, innerhalb von einer Woche zahlen. Ne? Also von 100 Rechnungen werden vielleicht 5 in dieser Frist bezahlt. Und je größer das Unternehmen ist, desto länger dauert es, bis die Rechnung bezahlt wird. Nichtsdestotrotz fange ich jetzt erst so nach 3 Wochen an, also eigentlich in der Regel nach 21 Tagen, schreibe ich dann mal eine kurze E-Mail an meinen Verantwortlichen und frag ganz freundlich oder bitte ganz freundlich um Ausgleich der Rechnung. Und ich selber kriege echt eine Krise, wenn das Zahlungsziel vielleicht um 2 Tage überschritten ist und dann kommen die schon an und fangen an zu mahnen und so. Also ich weiß nicht, ich mag das nicht, ne? Was ist denn da eigentlich so üblich oder was empfiehlst du?
Ja, also zunächst einmal dieser Trugschluss, den meine Mandanten ganz oft haben, bevor sie zu mir kommen, sie schreiben auf die Rechnung zahlbar sofort. Denken, es muss sofort bezahlt werden. Also auf der Gegenseite, der Unternehmer oder der Verbraucher muss sofort die Überweisung tätigen, weil da steht ja zahlbar sofort. Dem ist aber nicht so, denn sofort, das ist nicht klar, ne? Sofort ist nicht binnen 7 Tagen, das ist auch
Oder
nicht
nach
bis.
Rechnungserhalt.
Genau, oder sofort nach Rechnungserhalt ist eben auch, was heißt sofort? Ne? Dieses Wort sofort ist im Gesetz nirgendwo definiert. Es gibt im Gesetz dieses ohne schuldhaftes Zögern, ja. Also unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, aber sofort bedeutet eigentlich, dass man auf die 30-Tagesfrist zurückfällt, die im Gesetz verankert ist. Das heißt, jeder Unternehmer, der auf seine Rechnung schreibt, zahlbar sofort nach Rechnungserhalt, Der hat da eigentlich ungeschriebene 30 Tage stehen und weiß das halt nicht, ne?
Okay.
Und deswegen muss man ganz klare Fristen setzen. Eine Frist muss entweder nach dem Kalender bestimmbar sein. Also wenn ich die Rechnung am 1.3. bekomme und da steht zahlbar binnen 10 Tagen, dann weiß ich, am 11.3. habe ich sie auszugleichen, am 12.3. gerate ich in Verzug. Oder sie muss eben klar berechnet sein, also innerhalb von 10 Tagen.
Und wenn ich ein Datum reinschreibe, das vielleicht 5 Tage weiter ist, was ist dann? Das funktioniert auch, ne? Wenn ich
Fünf
jetzt den
Tage weiter.
ersten habe und schreibe zahlbar bis zum fünften.
Genau, das funktioniert. Da ist aber schon auch vom Bundesgerichtshof entschieden worden, wann ist denn eine Frist zu kurz? Wann, ne? Und das sind eigentlich 7 Tage. Also man sollte
Okay.
schon 7 Tage haben, um eine Rechnung auszugleichen, für den Fall, dass man sie eben erst 3 Tage später öffnet, weil man irgendwie, weil das Wochenende vielleicht dazwischen war und dann nochmal 3 Tage Banklaufzeit vielleicht einzukalkulieren sind. Also frühestens ab 7 Tagen. Und ich denke, 7 Tage ist auch absolut. Absolut gut.
Welche klassischen Fehler werden denn ich sag mal, in der Regel so von mittelständischen Unternehmen gemacht, wenn es um das Thema Forderungsmanagement geht?
Ja, also eben dieses zahlbar sofort zum Beispiel, ne, dass die dann nach 10 Tagen sagen, hey, ich habe doch gesagt, das soll sofort bezahlt werden und jetzt sind 10 Tage vergangen. Aber die Unternehmen auf der Gegenseite wissen wiederum, dass sie auf die 30-Tagesfrist zurückfallen und dementsprechend haben sie da noch nicht überwiesen und dann kommt es zu diesem Kontakt, der für beide Seiten so ein bisschen unschön ist, weil der Rechnungsempfänger dann denkt, naja, ich habe doch 30 Tage, ich kenne ja das Gesetz. Und derjenige, der die Rechnung versendet hat, denkt aber, warum dauert das so lange? Ich habe doch geschrieben sofort. Ne? Und dann kommt es manchmal zu einer etwas angespannten Kommunikation, die eben nicht sein muss. Dann ist auch dieses Nachhalten in der Buchhaltung ein Problem. Also die Rechnungen werden geschrieben, sie werden verschickt und dann geht das aber manchmal unter. Also man muss sich schon irgendwie klare Fristen setzen, zum Beispiel, dass man sagt, ich habe geschrieben, die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 10 Tagen und nach 13 Tagen bekomme ich eine Wiedervorlage als Buchhalterin oder als Geschäftsführer und schaue, ist diese Rechnung bezahlt worden? Wenn sie nicht bezahlt worden ist, muss ein klarer Schritt definiert sein. Also zum Beispiel Anruf bei der Gegenseite oder Zahlungsaufforderung per E-Mail, netter Text, den man vielleicht irgendwie als Textbaustein irgendwo hinterlegt hat. Es muss auch nicht als Mahnung bezeichnet sein, denn eine Zahlungsaufforderung oder eine Frage, wann gezahlt wird, ist auch schon eine Mahnung, ne, wenn eine gewisse Frist schon definiert war. Dieses Nachhalten und dann aber auch rechtzeitig Hilfe zu suchen, das ist auch so ein Punkt. Dann kommen die nicht weiter im Unternehmen, die Rechnung geht unter, das Tagesgeschäft läuft weiter und plötzlich fällt dann auf, ja, da sind ja noch 20.000 offen, das ist ja gar nicht mal so wenig Geld. Und dann wird erst der Anwalt kontaktiert. Also da sollte man schon Ansprechpartner haben für den Fall der Fälle und dann sofort tätig werden.
Ich meine, man hat ja auch ein Gefühl dafür, welcher Kunde es jetzt vielleicht wirklich verlegt, verschlammt hat und welcher Kunde das die finanziellen Mittel auch nicht hat. Ne? Es gibt ja Kunden, die zahlen niemals ohne Zahlungsaufforderung. Das habe ich auch schon gemerkt. Ne? Also ich muss immer erst eine Zahlungsaufforderung schreiben, dann zahlt der Kunde. Und bei manchen ist es so, dass sie die Rechnung erst nach 3 Wochen rausholen. Also, egal was draufsteht. Und ich habe mir auch wirklich zum Ziel gesetzt, 21 Tage abzuwarten und dann erstmal eine nette E-Mail zu schreiben. Es sei denn, der Betrag ist unendlich, also extrem hoch, dann rufe ich auch schon mal an und versuche da in Einklang mit meinem Kunden zu kommen, der halt die Rechnung nicht bezahlt. Ich habe auch schon ganz bekannte Leute gehabt, wo du einfach von ausgehst, die sind sehr vermögend und da bin ich wirklich Monate hinter dem Geld hergelaufen und dann habe ich erstmal irgendwie so Beklemmung, da auch den rechtlichen Weg zu wählen, weil es sind ja Kunden, ne? Und dann sind die halt sauer und platzieren keinen Auftrag mehr bei mir. Also wo ist jetzt der Moment, dass ich dann auch wirklich, ich sag mal, ernst werde? Ne? Wann beginnt der? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, bei denen ich wirklich dann mit Mahnbescheid gedroht habe und so weiter und auch sogar einen Mahnbescheid geschickt haben, danach nicht mehr bei mir gekauft haben.
Ja, also das kann natürlich sein, das ist klar. Die Frage ist, möchtest du Kunden haben, wo du eben in Vorleistung gehst? Ich meine, bei Personalvermittlern, wir wissen ja, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich habe sehr viele Personalvermittler als Mandanten und dann wirst du nicht bezahlt. Möchtest du mit so jemandem zusammenarbeiten? Aber in dem Fall ist natürlich die Frage, ob man andere Zahlungskonditionen mit diesen Kunden macht, ja, also nach bestimmten Schritten bezahlt wird und sich schon mal diese Teilzahlung sichert und dann erst, wenn der Kandidat eingestellt wird, dann eben eine Restzahlung bekommt, dann hast du zumindest nicht komplett umsonst gearbeitet. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, natürlich ist es ein schmaler Grat und da spielt auch sehr, sehr viel das Menschliche mit ein. Also nicht nur das Rechtliche, nur es gibt halt gewisse Dinge, die man sagen oder schreiben kann, um den auf der Gegenseite zur Zahlung zu bewegen. Und die muss natürlich jeder Unternehmer kennen und auch einsetzen.
Auf jeden Fall. Also so mache ich das auch. Wir haben ja die Drittellösung. Wir haben die Retainer-Lösung auch als Headhunter. Das heißt, du zahlst die erste Rate, bevor der Auftrag erteilt wird oder bei der Auftragserteilung. Die zweite Rate, wenn der erste Kandidat platziert wird und die dritte Rate bei Vertragsabschluss mit dem Kandidaten. Aber dann kommt es trotzdem mal vor, dass sie dann noch einen zweiten Kandidaten einstellen. Dann ist wieder eine höhere Summe fällig. Also da ist schon sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt und ich muss sagen, ich bin ja jetzt seit 14 Jahren auf dem Markt. Ich habe noch nie einen Forderungsausfall gehabt. Also noch nie war die Situation so, dass der Kunde gar nicht bezahlt hat. Ich bin zwar schon Monate hinter meinem Geld hergelaufen, aber ich habe es noch nie gehabt, dass der Kunde gar nicht bezahlt hat. Toi, toi, toi. Und ich hoffe natürlich, dass es auch so weitergeht.
Ja, das hoffe ich auch sehr für dich. Das ist aber nicht die Regel tatsächlich. Das spricht für deine gute Leistung und auch den Kontakt zu deinen Kunden. Aber es kommt einfach immer mal wieder vor. Und gerade bei Headhuntern kommen ja auch alle möglichen Einwände von wegen, der Kandidat hat sich aber parallel selbst noch gemeldet und jetzt sehe ich die Qualität nicht und sonst was. Und das gibt es in jeder Branche und das kenne ich auch schon alles. Und aber Gott sei Dank, dass es bei dir so läuft und hoffentlich läuft das genauso weiter.
Ja, und da ist es natürlich auch wichtig, klare Verträge zu haben, ne?
Ja.
Alle Eventualitäten abgedeckt. Also in den 14 Jahren, wo ich jetzt die Personalberatung habe, habe ich zigmal meinen Vertrag angepasst, immer wenn irgend so eine Situation aufkam, die dann doch nicht geklärt war. Und man ahnt gar nicht, wie viele Situationen es gibt, an die man ursprünglich gar nicht denkt, was alles so passieren kann, ne? Und deswegen habe ich dann ständig meinen Vertrag angepasst. Ich glaube, damit fängt es an, gute Verträge zu haben. Das gilt natürlich für Verträge, AGBs, Rahmenverträge und natürlich auch Arbeitsverträge. Das ist jetzt ein anderes Thema, ne? Da ist auch total wichtig, dass man einen guten Arbeitsvertrag hat. Bei dieser Gelegenheit verweise ich nochmal auf meinen letzten Podcast mit Christina Linke. Da ging es auch um Arbeitsverträge, wie wichtig das ist, dass man Urlaub und solche Themen ganz klar geklärt hat, weil es kann letztendlich richtig teuer werden. Und da ist, ich sag mal, so ein Vertrag von einem Juristen erstellen zu lassen, die billigste Lösung.
Ja, das stimmt, das ist Gold wert. Also allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsgestaltung immer und vor allen Dingen auch solche Nebenabreden, die man vielleicht mal am Telefon irgendwie nochmal von wegen, ja, ich rechne irgendwie 30% ab bei Anstellung des Kandidaten und dann hat man sich telefonisch aber darauf geeinigt, dass man doch 27% abrechnet. Alles immer sofort dokumentieren, ne? Per E-Mail, dann ist das auch sicher für einen potenziellen Rechtsstreit vor Gericht.
Und was ich auch gelernt habe, dass es schwierig ist, wenn man Kunden im Ausland hat, dort das Geld einzutreiben.
Ja.
Also ich hatte mal in Spanien eine Kundin, das war extrem schwierig, da das Geld einzutreiben. Ne? Da sollte man auch drauf achten, wenn man anfängt zu arbeiten. Und ich würde auch nur noch die Vorkasse arbeiten.
Ja, genau. Also so eine Gerichtsstandklausel ist super wichtig, dass eben zumindest der Rechtsstreit nicht in Spanien geführt werden muss, sondern bei dir an deinem Sitz. Du bist ja, glaube ich, in Köln ansässig,
Genau.
dass man dann das Amts- oder Landgericht definiert, welches zuständig sein soll. Aber in der Vollstreckung landet man ja dann doch meist im Ausland. Und dann, ja, aber es gibt auch Inkassobüros, die man zu Rate ziehen kann. Und es ist nicht unmöglich, aber natürlich ist es schwierig, ja.
Das macht man dann natürlich auch, wenn der Betrag sich auch lohnt. Das macht man jetzt nicht für 1000 Euro, ne?
Richtig.
Ja, jetzt
Ja.
kommen wir mal zu dem Unternehmen, das diese Liquiditätsprobleme hat. Ich habe Liquiditätsprobleme, weiß nicht, wie ich die Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlen soll. Wie gehe ich damit um?
Ja, also du meinst natürlich in dem Kontext, dass du eben eine Rechnung nicht bezahlen kannst und gucken
Ja,
musst,
ich
wie
kann meine
du
Mitarbeiter nicht bezahlen, weil
Mitarbeiter.
ich zum Beispiel Forderungsausfälle habe.
Ach so, ja, das ist natürlich nicht so schön. Da ist es immer wichtig, beim Steuerberater ein Augenmerk drauf zu setzen und immer wieder in Rücksprache zu sein. Denn es gibt ja die Insolvenzantragspflicht. Und es ist halt wichtig, dass der Steuerberater oder vielleicht ein Externer, der zusätzlich zur Rate gezogen wird, immer einen Blick drauf hat, ob man vielleicht schon einen Insolvenzantrag zu stellen hat. Mit den Mitarbeitern zu sprechen ist auch keine schlechte Idee, weil oftmals wird darüber gar nicht gesprochen. Also ich kenne tatsächlich Unternehmen, da wird das Gehalt nicht ausgezahlt, wird aber auch nicht gesagt, dass es irgendwie eine Schieflage gibt oder so, damit eben die Angestellten nicht kündigen, weil man
Genau.
Geschäftsführer dann doch denkt, dass man eine Überbrückung bekommt oder dass irgendwie der nächste Auftrag reinkommt. Also offene Kommunikation ist wichtig und eben auch mit den Geschäftspartnern oder potenziellen Gläubigern dann zu sprechen und zu sagen, naja, es sieht gerade nicht so rosig aus, das ist mir auch unangenehm, das anzusprechen, aber bitte erheben Sie keine Klage. Kann das ab dann und dann zahlen, bitte stunden Sie. Oder man versucht irgendwie eine Ratenzahlungsvereinbarung hinzubekommen. Aber diese offene Kommunikation ist schon sehr wichtig, weil sobald der Anwalt dann anfängt oder ein Inkassobüro anfängt, die Forderung durchzusetzen, geht das ziemlich schnell und die Forderung wird immer größer, ne? Also
Auf jeden
Zinsen,
Fall.
Anwaltskosten, das kann man sich auch sparen.
Auf jeden Fall. Naja, es ist auf jeden Fall eine unangenehme Situation und ich kann mir auch schon sehr gut vorstellen, oder ich weiß es auch als Headhunter, weil sich ja auch viele Leute bei uns bewerben, dass es dann so ein Zeichen für die Mitarbeiter ist, das Unternehmen zu verlassen.
Ja, also tatsächlich schaut man sich dann um, klar. Man muss ja auch irgendwie seine Familie ernähren oder die Wohnung bezahlen. Ich meine, klar, jeder muss ja irgendwie gucken, wo er bleibt. Aber es ist zumindest ehrlich, denn möchte ein Angestellter in einem Unternehmen weiterhin tätig sein, welches nicht offen kommuniziert, also wo solche Ängste bei den Angestellten hervorgerufen werden, ohne offene Kommunikation, also auch das ist sehr, sehr schwierig.
Gibt es so aus deiner beruflichen Praxis Situationen, wo zum Beispiel ein Unternehmen sehr beispielhaft gehandelt hat oder
Ja,
besonders gehandelt hat?
Tatsächlich. Also damals, als ich eben für Insolvenzverwalter tätig war, habe ich das natürlich live mitbekommen, wie das halt passieren kann. Und es ist tatsächlich so, dass wenn die Kommunikation offen ist und wenn mit den Mitarbeitern wirklich gesprochen wird und gesagt wird, hey, guck mal, ich habe folgende Aufträge in der Pipeline, ich bin ganz sicher oder guter Dinge, dass die eben auch reinkommen, dass wir bald die Liquidität steigern und dass sich alles normalisiert, dann gibt es auch diese treuen Mitarbeiter. Mitarbeiter, die dann sagen, ja, ich unterstütze dich und ich mache vielleicht sogar Employer Branding und gehe auf LinkedIn und spreche mich dafür aus, wie toll mein Arbeitgeber ist, in der Hoffnung, auch selbst irgendwie Aufträge mit an Land zu ziehen. Das habe ich tatsächlich auch in einigen Unternehmen mitbekommen und das ist toll. Also diese offene Kommunikation, die haben tatsächlich Unternehmen auch, aber es sind vor allen Dingen nicht. Also nach meiner Erfahrung nicht die Alteingesessenen, sondern diejenigen, die ja auch Coachings machen, so ein bisschen offener, achtsamer sind, wo mehr Teamfähigkeit gefördert wird, wo man vielleicht auch mal gemeinsam frühstückt einmal im Monat oder so. Da ist einfach eine ganz andere Kommunikation und ein ganz anderes Arbeitsklima im Unternehmen. Und da werden solche Dinge eher angesprochen.
Finde ich gut. Also das ist ja wirklich auch ein Träumchen, wenn dann die Mitarbeitenden so loyal sind und so verbunden sind mit dem Unternehmen, dass sie sagen, hey, wir packen jetzt noch besonders an und versuchen auch Aufträge zu kriegen, ne? Sowas wünscht sich doch jeder Arbeitgeber, oder?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, habe ich auch schon für meinen alten Arbeitgeber immer geguckt, wenn irgendwelche Mandanten mit Problematiken zu mir kommen, wo ich nicht helfen kann und ich weiß, die Kanzlei ist gut, da sind wirklich richtig schlaue Köpfe, dann empfehle ich natürlich auch. Also es ist auch so, wenn man auch mal das Unternehmen verlassen hat und weiß, das ist aber wirklich gut und da steckt wirklich was dahinter, dann empfiehlt man das auch und dann wünscht man ja diesem Unternehmen auch, die Liquidität zu steigern und weiter am Markt tätig zu sein. Klar.
Absolut. Was hältst du denn von solchen Unternehmen, die die kompletten Forderungen übernehmen? Ich habe da auch schon die ein oder andere Anfrage gehabt von Unternehmen, die halt die kompletten Forderungen übernehmen, die dann auch direkt bezahlen, dann aber einen gewissen Betrag einbehalten. Was hältst du davon?
Ja, also Factoring-Unternehmen, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich habe jetzt, oder meine Mandanten haben jetzt nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Also es gibt auch sicherlich Factoring-Unternehmen, die super sind. Man muss sich die Konditionen auch angucken und die übernehmen aber auch nicht alles, ne? Also zum Beispiel Dienstleistungen übernehmen die eher weniger, ne? Weil die bestritten werden können. Klar, bei Produktverkauf, wenn ich jetzt irgendwie einen Shop habe oder über Digistore 24 automatisch vielleicht irgendwas gebucht wird, ja, dann kann man sowas machen. Man verliert natürlich auch Geld dadurch. Andererseits spart man sich irgendwie auch die Nerven, ne? Also man muss nicht selbst zum Anwalt gehen, sondern man gibt es ab und hat aber dafür ein bisschen weniger Liquidität. Ich persönlich finde das nicht so gut, weil Unternehmen, die sich um das Forderungsmanagement kümmern, die haben ja gar nicht Forderungsausfälle oder vereinzelt. Und oftmals liegt es dann gar nicht daran, dass die Leistung schlecht ist oder das Produkt schlecht ist, sondern da stimmt vielleicht irgendwas im Ablauf nicht oder ne, da wird irgendwas nicht gesehen. Und da kann man sich einmal beraten lassen und dieses Problem wird behoben. Das heißt, ja, also eigentlich sollte jedes Unternehmen gar keinen Grund haben, um Factoring-Unternehmen einzuschalten. Aber das ist eben nur meine Meinung.
Sehr, sehr interessant, weil die wachsen ja auch sehr stark, ne? Gerade in Zeiten, wo Unternehmen immer mehr Liquiditätsprobleme haben.
Ja, aber wenn du mal in die Presse schaust, ein namhaftes Unternehmen ist ja jetzt auch pleite gegangen, ne? Und ein Riesenunternehmen, wo teilweise eben auch diejenigen, die mit diesem Unternehmen zusammengearbeitet haben, die Forderung zur Insolvenztabelle anmelden dürfen und gar nichts bekommen. Man kann es ja mal googeln. Und das wird nicht ein, also das wird kein Einzelfall bleiben. Deswegen, man muss schon gucken, welche Konditionen da sind, wie schnell das Geld auch wirklich auf meinem Konto als Unternehmen dann landet. Da muss man sich einfach absichern.
Interessant, Irina, du hast uns spannende Einblicke in dein Feld gegeben. Am Schluss gib doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern einen wirklich guten Tipp, den Sie in dem Thema Forderungsmanagement und ja, Liquidität auch in Zukunft beachten können.
Ja, also einen wirklich guten Tipp gibt es, glaube ich, gar nicht, diesen einen. Es sind viele Komponenten. Wichtig ist eben, präventiv tätig zu sein. Gute Verträge, gute allgemeine Geschäftsbedingungen, wirklich die Kommunikation auch zu dokumentieren für den Fall eines Rechtsstreits und dann eben auch in die Kommunikation zu gehen und ziemlich schnell zu handeln. Also ziemlich schnell den Anwalt einzuschalten oder zumindest eine Beratung einzuholen, um zu sehen, ob die Karten gut stehen, ne? Ob das Unternehmen auf der Gegenseite vielleicht schon irgendwie eine schlechte Bonitätsauskunft hat oder so. Also wir Anwälte haben ja die verschiedensten Möglichkeiten und die sollte man nutzen.
Irina, vielen Dank für deinen wertvollen Input. Und ja, wenn ihr irgendwelche Themen habt mit Forderungsausfällen, könnt ihr gerne Irina ansprechen. Ihre Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Herzlichen Dank und alles Liebe für dich.
Dankeschön.